Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in diesem Schwimm-Special ist der ehemalige deutsche Triathlon-Profi und Schwimmcoach Johann Ackermann. Den Johann hast du schon neulich im ausführlichen Interview kennengelernt und auch in der Folge zusammen mit Lukas Bartel von Orca haben wir auch ein bisschen über das Thema Schwimmen, über Open Water Schwimmen gesprochen und wenn du die Folgen verpasst hast, auf jeden Fall nachholen. Packe ich dir auch in die Shownotizen der heutigen Folge. Im Rahmen dieses Talks sprechen Johann und ich unter anderem darüber, wie du nach einer längeren Schwimmpause, ich meine, wir sprechen uns jetzt hier im Mai 2021 und die Bäder in Deutschland sind seit einigen Monaten zu. Du hast wahrscheinlich fast nur Zugseiltraining gemacht, aber warst nicht im Wasser. Und ja, genau darüber sprechen Johann und ich, wie du nach einer längeren Schwimmpause wieder zurück ins Training findest, wieder zurück zu, ja, dich auf den Weg machen kannst zu alter Form, welche Schwimmtipps er für dich hat und über so einiges mehr. So, und jetzt habe ich genug geredet, jetzt geht's auch schon los mit den Schwimmtipps von und mit Johann Ackermann. Hallo, hier ist der Marco Sommer von Triathlon Podcast und im letzten Talk oder in einem der letzten Talks zusammen mit Johann Ackermann, mit Lukas Bartel von Orca hatten wir über das Thema Schwimmen gesprochen, also Neopren, was man braucht man, worauf muss man achten oder auch Open Water Swim jetzt gerade so in den kalten Jahres oder so zu Beginn des Jahres, worauf muss man achten. Da kamen sehr, sehr viele wertvolle Tipps rüber. Ich hoffe, die Folge hast du angehört. Heute zu Gast ist erneut der Schwimmexperte und ja, Ex-Triathlon-Profi Johann Ackermann. Grüß dich, Johann.
Hi Marco, grüß dich. Grüße aus Köln.
Ja, ich hatte in dem letzten Talk halt mir schon angekündigt, dass wir zwei nochmal eine extra Folge machen würden, wo wir ein bisschen so über Tipps deinerseits halt sprechen, wie man am besten halt so nach einer längeren Pause, weil ich meine, Bäder sind halt schon eine ganze Weile zu, wie man da am besten wieder mit dem Schwimmtraining anfängt. Also wenn sich die Möglichkeit ergibt, sei es Open Water, sei es vielleicht im Freibad, je nachdem. Ja, über die letzten Wochen halt verfolgt, du hast auch einen coolen Instagram-Channel, ne? Wie heißt der überhaupt?
Ja, der heißt Schwimmcoach. Also genau das, was die Leute wahrscheinlich demnächst brauchen werden. Genau, auf Schwimmcoach versorgen wir alle Triathleten, Schwimmer mit Infos rund ums Schwimmen. Ja, heißt, wie schwimme ich, welche Technik mache ich. Und ja, da haben wir halt auch noch Zugseiltraining jetzt. Ich hatte damit letztes Jahr angefangen und allen versprochen, wir machen zweimal die Woche Zugseiltraining, solange die Bäder zu sind. Und ja, die Situation ist nach wie vor so, dass wir zweimal die Woche Zugseiltraining machen dürfen.
Länger als erwartet wahrscheinlich, oder?
Ja, ehrlich gesagt, wir wussten ja selber nicht, wie oder jeder, wer das gewusst hätte, der hätte den wahrscheinlich, der würde auch die Lottozahlen vorhersehen können. Ja, wir hatten lange Zeit, was heißt, wir hatten gehofft, schlussendlich ist es so gekommen und wir freuen uns, dass wir die Leute unterstützen können. Das ganze Angebot ist ja kostenlos und alle frei abrufbar. Klar, irgendwann würden wir auch mal wieder gerne ein Schwimmseminar vielleicht an die Leute vergeben, damit man vielleicht auch was verdient. Aber ja, so ist es halt. Wir begreifen es als Chance und sehen es halt so, dass wir eine Community bilden können. Und wir sind alle im gleichen Boot. Dementsprechend, ja, irgendwann wird es schon weitergehen.
Ich sag mal, dich als Athleten und als auch Schwimmexperten stellen wir noch mal im separaten Interview im Rahmen von Triathlon Podcast vor, also etwas ausführlicher.
Gerne.
Und so in der heutigen Folge hätte ich gedacht, ja, was meinst du so, basierend auf deiner Erfahrung, worauf sollte man achten als Age-Group-Athlet, der vielleicht dennoch plant, aufgrund der aktuellen Situation vielleicht dieses Jahr ein Rennen zu machen, vielleicht ist er angemeldet, also aus der Rookie-Serie kenne ich einige, die gemeldet sind, die aber auch schon seit Wochen, Monaten nicht mehr im Wasser waren. Worauf sollten die achten?
Das Allerwichtigste erstmal ist, dass man sich selber einschätzen kann. Ja, ein Rookie kann heißen, er ist in seinem Leben noch nie geschwommen und war Marathonläufer und will jetzt auf einmal das Schwimmen lernen und hat sich dafür einen Ironman angemeldet, weil Marathon war jetzt keine große Leistung mehr und lange Radfahren kann er auch. Aber hat halt das Schwimmproblem. Der andere Rookie ist wiederum wieder jemand, der kam vom Schwimmen, und kann das gut und kommt da schnell wieder rein, kann aber nicht laufen und Radfahren. Hatte das aber in den letzten Wochen, Monaten gut trainiert. Für den wird es natürlich einfacher, wieder reinzukommen, als für denjenigen, der da neu dabei ist. Ja, ich würde das auch so in drei Kategorien unterteilen. Also jemand, wie gesagt, der vom Schwimmen kam, einen, der vorher auch gut schwimmen konnte, so ein normaler, würde ich mal sagen, so ein Durchschnittstriathlet, der seine Distanzen immer gut geschafft hat, und jemanden, der wirklich neu dabei ist. Und gerade jemand, der neu dabei ist, der sollte jetzt zum Anfang wirklich erstmal schauen, dass er an den Basics arbeitet. Und da kann er sehr gut an Land beginnen. Dafür muss er nicht unbedingt im Wasser sein. Heißt, er kann an seiner Flexibilität arbeiten. Weil gerade da sehe ich halt bei vielen Läufern oder Radfahrern eine mangelnde Schultermobilität. Ist zum einen schlecht, weil es uns natürlich im Schwimmen langsamer macht. Ja, also ein gestreckter Arm vorne ist immer besser, als wenn er angebeugt ist. Zum Zweiten, er ermüdet weniger, wenn er halt gut gestretcht ist. Und vor allen Dingen, das Wichtigste, er verletzt sich nicht so schnell. Weil eine Schwimmerschulter ist Standard. Das ist einfach wie Knie beim Laufen, wie Rücken beim Radfahren. Es erwischt irgendwann jeden. Und gerade da sollte man im Vorhinein arbeiten. Und das haben wir ja zum Beispiel beim Schwimmcoach auch schon ganz viele Mobilitätsübungen da reingesetzt. Wir machen das auch jedes Mal nochmal vor dem Zugseiltraining beispielsweise, machen alle immer so arme Schwünge beispielsweise, um auch so ein bisschen, das Schwimmen ist ja auch immer, indem man versucht, so aus dem Schwung heraus zu arbeiten, dass der Arm überhalb des Wassers mit Schwung nach vorne geht und nicht gehoben wird. Ja, da haben auch viele ein Problem, die heben den immer und dann wundern sie sich, dass der Arm einfach nach ein paar Metern schon extrem schwer ist. Also ein guter Schwimmer schafft das. Also da so ein bisschen am Landtraining einfach an der Technik und an der Mobilität, an der Flexibilität arbeiten. Und wenn er dann ins Wasser geht, der Einsteiger, dann sollte er auf jeden Fall schauen, dass er erstmal Technikübungen macht. Wenn er noch gar keine Kraultechnik hat, dann hat er auch noch gar nicht dieses Bewegungsprogramm abgespeichert. Das heißt, er wird den Beinschlag immer machen wie ein Radfahrer, weil das ist das, was er am naheliegendsten kann. Oder vielleicht wie ein Läufer mit so einem Scherenbeinschlag, aber er wird keinen sauberen Kraulbeinschlag beispielsweise beherrschen. Das Gleiche gilt für die Arme. Auch da wird er die Arme irgendwie bewegen, aber ob das wirklich effizient und gut ist, das steht in den Sternen, das ist meistens nicht so, gerade wenn man schlecht gedehnt ist. Deshalb macht es da Sinn, wirklich langsam sich ranzutasten mit Techniktipps, mit Technikübungen. Da haben wir beispielsweise jetzt auch einen Schwimmcoach extra sowas entwickelt, so einen Freiwasserplan für Schwimmeinsteiger. Das heißt, jemand, der vorher noch nicht wirklich großartig gut schwimmen konnte, der kann dann sich so einen Plan jetzt auch ins Freiwasser mitnehmen und kann dort halt im Landbereich halt einfach trainieren und üben, ohne dass er jetzt sonst wie weit rausschwimmen müsste und sozusagen das Schwimmbad da ersetzt. Und das ist ganz wichtig, wirklich nicht so lange Meter zu schwimmen in der falschen Technik, weil das Ganze ist immer so, dass sich das dann in unserem Gehirn so abspeichert als so ein Schemata. Sag mal so wie morgens, ich stehe auf, gehe aufs Klo, ich putze meine Zähne, ich mache meinen Kaffee, ja, vielleicht andersrum vom Ablauf. Aber das ist fest vorgegeben, ohne dass wir bewusst darüber nachdenken müssen. Und genauso ist das Schwimmen auch. Die Schwimmtechnik, die etabliert sich irgendwann. Ich meine, bei dir, Marco, als ehemaligen Schwimmer wird es genauso sein. Wir können über, was weiß ich, was ich am Nachmittag mache, darüber nachdenken, wenn wir schwimmen. Es ist wie für uns eine Meditation. Wohingegen gerade ein Schwimmanfänger zu kämpfen hat, linker Arm, rechter Arm, ah, der Johann hat mir noch gesagt, den Arm strecken vorne, Ellenbogen anwinkeln, ja, dann weiß er nicht genau, ist das jetzt richtig, die Information oder die, also er ist völlig überlastet. Ja. Und deshalb ganz bei den Basics anfangen, die einfachsten Übungen machen, die kann man beispielsweise auch in der Badewanne beginnen, ja, heißt, wie beuge ich den Ellenbogen an? Das machen wir auch mit dem Zugseiltraining. Auch das ist eine perfekte Methode, um da erstmal reinzukommen. Also sich immer so eine methodische Reihe aufbauen von ganz einfachen Übungen, wie so ein Puzzlekasten, das man irgendwann dann zusammenlegt und danach irgendwann mal in die komplette Technik transferiert. Aber sind wir ehrlich, ich meine, bei mir ist es beispielsweise so, ich schreibe gerade, ich versuche gerade die 10-Finger-Schreibweise zu lernen. Das dauert. Es ist einfach keine Abkürzung möglich. Das ist also manchmal ein bisschen nervig. Und aber man muss diesen Weg gehen. Besser, als wenn man sagt, komm, ich werfe mich jetzt ins Wasser, ich haue in die Tastatur und dann 10.000 Mal den Buchstaben verfehle. Genauso ist es auch im Wasser. Irgendwann habe ich dann eine unsaubere Technik, die sich dann wieder nur schwer korrigieren lässt. Wenn ich jetzt auf den mittleren Typ gehe, ja, der sozusagen ein Triathlet, der schon gut schwimmen kann. Beziehungsweise, das heißt, gut schwimmen kann, für einen Schwimmer würde ich sagen, immer noch weit weg vielleicht, ja, aber so im Bereich von 2 Minuten pro 100 Meter aktiv war, ja, wenn er normal im Schwimmbad aktiv war, in dem Bereich so 2:10 bis 1:50, 1:40, derjenige, der sollte auch auf jeden Fall an seiner Mobilität arbeiten, weil das meiste, was er wahrscheinlich, oder das, was er wahrscheinlich deutlich schlechter kann als die Guten, ist wahrscheinlich genau das, ja, also Körperlängsachsenrotation, Körperstreckung, und auch das sollte er isoliert zum Anfang, wenn er ins Freiwasser geht, trainieren, ja, also dann schon natürlich auch ein paar Meter machen, aber zum Anfang immer versuchen, so wieder Wassergefühl zu bekommen, auch ein Gleichgewichtsgefühl zu bekommen. Auch das sind immer viele, die denken, dieses Gleichgewicht in der Horizontalen wäre eigentlich das Gleiche, wie wenn ich stehe. Das ist nicht so, da gibt es unterschiedliche Organe. Also wir haben ja unser Gleichgewichtssystem, das ist im Ohr. Und es sind diese sogenannten Maluca-Organe, die können vertikale und horizontale Geschwindigkeiten halt differenzieren und uns einfach selbst bei geschlossenen Augen immer sagen, stehen wir oder liegen wir. Die müssen wir halt auch kalibrieren, weil der Körper über die Körperlängsachse rotiert und der Kopf trotzdem stabil sein sollte beim Schwimmen. Das sieht man auch bei sehr guten Schwimmern. Guckt euch die Olympischen Spiele da an, Weltmeisterschaften, ist ja alles bei YouTube da einsehbar. Der Kopf ist immer stabil, auch wenn der Körper rotiert. Und das kriegt man halt auch nur hin, wenn man das halt auch wirklich trainiert. Ja, deshalb, das machen wir beispielsweise ja auch im Zugseiltraining, dass wir so ein bisschen in der Horizontalen versuchen, dieses Gleichgewichtsgefühl zu kalibrieren. Und des Weiteren, das im Freiwasser auch zu üben, beispielsweise über dieses, gibt's ja diese Total Immersion Technik, heißt Schwimmen nach Art der Fische, so dass man versucht zu gleiten. Genau das ist im Freiwasser auch wichtig, dass wir möglichst wenig Energie vergeuden, gerade im Triathlon. Und da nicht starten, auch mit extrem langen Distanzen. Weil auch das wird sehr schnell dazu führen, dass wir Überlastungserscheinungen der Schulter bekommen und danach eine Zwangspause einlegen müssen. Also auch bei diesen normalen Triathleten, da muss man wirklich aufpassen. Wenn man jetzt ein sehr guter Schwimmer ist, dann wird man hundertprozentig auch mal gedehnt haben in den ganzen Monaten. Da ist die Mobilität eine deutlich bessere. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt, ich war jetzt ein paar Mal wieder im Wasser. Wir haben ein paar Aufnahmen gemacht in der Gegenstromanlage, war ich zweimal. Ich war ein paar Mal im offenen Gewässer und ich habe das Schwimmen nicht verlernt. Das ist irgendwo auch, wenn man das mal gut konnte. Ich habe eine Bestzeit von knapp über 50 Sekunden über die 100 Meter Kraul. Man war Schwimmer und dann ist das auch wieder relativ, dann ist das so tief abgespeichert, wie das Gehen, wie das Fahrradfahren, selbst wenn man das mal ein halbes Jahr nicht gemacht hat, man eiert mal ein paar Meter, aber dann stabilisiert sich die Technik doch sehr schnell wieder. Dann muss man nur gucken, dass man vielleicht einfach nicht sich wieder als derjenige ansieht, der man vor einem halben Jahr war, sondern einfach sagt, okay, ich bin eine Kategorie schlechter. Ich fange einfach insgesamt ein bisschen mit weniger Umfang an und versuche nicht voll da reinzugehen und das wieder aufzuholen, weil man dann sehr schnell wieder in diese Überlastung gerät. Also dann eher, sagen wir mal, physiologisch auch muskulär guckt, dass man da nicht zu schnell in eine Überbeanspruchung kommt, weil vom Kopf her ist man immer noch derjenige, der dann 4 Kilometer plus geschwommen ist, dann 4-5 Mal die Woche. Und auf einmal ist man dann nach 4 Kilometern platt wie eine Flunder und kriegt dann halt auch schnell Übertrainingssymptome. Das kann auch passieren.
Sicher. Dass man es nicht übertreibt, gerade am Anfang, wie du schon sagst, dass man halt irgendwie locker aufbaut, gerade wenn man vielleicht auch einen Schwimmhintergrund hat. Ich meine, muss man einfach ganz entspannt bleiben, weil das Gute ist halt, wenn man in jungen Jahren schon schwimmen gelernt hat, die Technik verlierst du ja nicht. Das Gefühl ist zwar am Anfang halt ein bisschen grottig, das merkt man auch, aber das entwickelt sich halt auch mit der Zeit und da muss man einfach nur ganz entspannt, cool bleiben, genügsam und ja, sich Zeit geben.
Richtig.
Du hast gerade eben gesagt, ja, im Prinzip kann man echt in der Badewanne schon einiges üben, gerade so als Einsteiger. Ich denke da auch an zum Beispiel das Kraulatmen, ja, dass man halt mit dem Kopf ins Wasser steckt, um dann so nach links, nach rechts, zur Seite zu atmen, weil das beobachte ich auch häufig bei Einsteigern, dass die halt meistens so gerade beim Atmen halt in Panik geraten, dann so den Kopf richtig nach oben strecken und so im Prinzip halt so den ganzen Rhythmus halt mit durcheinander bringen. das ist auch ein Lernprozess, den man jetzt eigentlich noch, solange Bäder zu sind, im Prinzip im Waschbecken in der Badewanne üben kann.
Richtig, genau. Also gerade das Einatmen knapp überhalb der Wasseroberfläche ist halt wirklich für viele Anfänger schwierig, weil man, sobald man unter Wasser geht, hat man diesen Reflex, dass man eben nicht mehr schluckt. Ja, sonst wäre schlecht, wenn wir unter Wasser Wasser einatmen würden in die Lungen. Deshalb haben wir diesen Reflex, dass halt der Kehlkopf schließt. Und der Reflex ist halt auch noch knapp über der Wasseroberfläche bei vielen. Und da fällt es einem schwer. Das kann man auch, wie du schon sagst, Marco, super in der Badewanne beispielsweise üben. Unter der Dusche, glaube ich, ist das schwieriger zu machen. Aber ja, genau. Ja, oder genau, im Waschbecken, ja, genau, könnte man es theoretisch auch machen. Knapp überhalb der Wasseroberfläche versuchen, so ein- und auszuatmen. Ja, macht definitiv Sinn und ist auch wieder so ein Ding. Wir haben verschiedene Reflexe, die uns auch im Wasser so hindern können, dass ihr zum Beispiel, stellt euch vor, ihr seid ein Torwart und auf euch wird geschossen. Was macht jeder intuitiv? Er schützt sich, ja, indem er die Hände zusammenschließt. Aber er versucht ja eigentlich, der Torwart, den Ball zu verhindern, dass er ins Tor geht. Das heißt, er versucht, seine Arme zu spreizen. Das heißt, er muss gegen seinen intuitiven Reflex arbeiten. Genau das Gleiche haben wir auch im Wasser. Ja, wir versuchen, wenn wir ins Wasser gehen, auch unseren Kopf vertikal immer so auszurichten, also in diesen Richtung Horizont zu gucken. Der nennt sich Kopfstellreflex. Den muss man beim Kraulschwimmen auch unterdrücken, dass man seitlich den Kopf aus dem Wasser nimmt. Und dagegen, ja, da muss man immer aufpassen, dass man da wirklich Step by Step das Ganze macht, dass man diesem Unterbewussten das Ganze abgewöhnt, ja, im Wasser.
Wow, stark. Was mir jetzt über den Winter häufig aufgefallen ist, ich meine, ich bin auch auf Instagram unterwegs, du hast ja auch dort einen Kanal. Es gibt auch ab und zu so Insta-Ads, gerade so im Bereich Schwimmen. Das ist so eine Box, wo man sich drauflegt, im Prinzip so ähnlich wie Wasabank, nur anders. Und auch mit so einem Zugseil gekoppelt. Was hältst du von so einer Geschichte?
Ich finde das gar nicht so übel. Also haben sich ja jetzt verschiedene darauf etabliert. Es gibt einer, der bohrt ein Loch in die Decke, dass man das in der Vertikalen machen kann. Ja, dann kann man sozusagen das Zugseil oben aufhängen. Es gibt den Vasa-Trainer, dass man das sozusagen sich auf die Bank legt. Es gibt da auch noch so alte Bänke. Wir sind, glaube ich, vor 20 Jahren schon, da war ich beim DSW Darmstadt, also wo Marco Koch jetzt schwimmt. Da war ich auch mal im Verein und war Brustschwimmer. Und da hatten wir diese Bänke im Kraftraum, die ähnlich wie der Vasa-Trainer ist, die man unterschiedlich stark einstellen konnte. Also bei dem Vasa-Trainer geht es eher, ja, man zieht sich über die Steigung, macht man den Widerstand. Bei dem anderen damals konnte man wirklich auch die Rollen einstellen, wie stark die sind. Da hat man fest gelegen auf einer Bank und hat sozusagen nur diese Rollen bewegt und damit die Bänder nach hinten gezogen. Und jetzt gibt's halt auch noch so eine aufblasbare Box. Ich muss sagen, die Box, weiß ich nicht, kann man auch normales Zugseiltraining machen, weil die Box ist zu breit. Man zieht dann deutlich neben der Schulter, weil man liegt ja mit der Schulter sozusagen auf der Box drauf und muss dann immer daneben ziehen. Beim Vasa-Trainer ist das nicht so, weil sozusagen der Vasa-Trainer ja nur so eine ganz dünne, man liegt auf so einer Bank, ja, und aber man kann unter die Bank greifen. Mhm. Und deshalb kann man, wie man auch normal schwimmen sollte, unterhalb der Brust schwimmen und lernt sich halt nicht einen falschen Stil an, dass man breiter zieht. Ja, also ich glaube, wir machen jetzt auch so viele Variationen an Zugseilübungen, dass es da sinnvoller ist, beispielsweise auch ein Rückenlage auf dem Boden zu ziehen, macht mehr Sinn, als auf diesem Ding zu ziehen. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe es nur gesehen. Und wer es mal ausprobieren möchte, ich glaube, es kostet da auch nicht die Welt. Nur ich gebe zu bedenken, das nicht nur zu machen, weil sich aufgrund dessen auch der Zug verändert.
Stimmt, ja. Ich habe einen Rookie in der Serie, der Andi in dem Fall, Andi Köfner, der hat sich das Ding bestellt, den frage ich mal, wie das so ist. Weil ich gebe dir recht, im Prinzip droht man sich halt einen komischen Armzug anzueignen, weil man einfach so neben der Box halt irgendwie entlang zieht, ja. Und ich bin auch ein Freund von Vasa, soll jetzt kein Name-Dropping sein, aber ist so, hatten wir auch damals auch im Verein halt im Einsatz. Und weil du einfach, in dem Fall war es halt noch die Steigungsvariante, weil du einfach, wie du eben schon gesagt hast, einfach unter der Rolle oder unter diesem schmalen Brett dann quasi halt ihn durchziehen kannst und wirklich auch die Zugdruck, genau, simulieren kannst, ja. Macht mehr Sinn, meiner Meinung nach.
Richtig, Richtig, genau. Das Einzige war der Trainer, ich weiß nur nicht, wenn man den Schwung aufgenommen hat, diesen Abdruck hinten, der ist natürlich ein bisschen anders als im Wasser. Ja, man hat gerade zum Vorne, ist halt geil, das Greifen, aber dann sozusagen im hinteren Zug hat man so die Bank meistens schon so beschleunigt, da fand ich es im Wasser immer noch was anderes, also beziehungsweise auch dieses andere Gerät. Aber ich würde es mal so generell sagen, der Vasa-Trainer, das ist zwar ein geiles Ding, aber wer hat den Platz, sich sowas hinzustellen, ja? Und wer benutzt den Vasa-Trainer, sind wir ehrlich, wenn das Ganze vorbei ist hier? Da sind so ein paar Zugseile, die kosten zwischen 30 und 40, 50 Euro, glaube ich, deutlich einfacher. Die haue ich mir jedes Mal wieder in die Schublade und dann sind die Dinger weg. Ja. Deshalb ist das, glaube ich, das Naheliegendste. Ich meine, selbst diese Bank, das ist andere aufblasbare Ding, ist auch nicht schlecht. Klar, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber habe ich auch schon gesehen vom Lasse Lührs. Das war das Sportbild auch des Jahres, da hat er sich auf eine Bierbank, also zu einfach zwei Bierkästen übereinander, ja, und hinten irgendwie noch auf den Stuhl gelegt und dann da mit dem Zugseil gezogen. Das sah auch witzig aus.
Ja, genau. Aber der Per von Flecken hat das auch gemacht letztes Jahr mit einem Skateboard, glaube ich. Der hat auch so ein Holzbrett gemacht und hat sich im Prinzip auf ein Skateboard gelegt und hat dann halt auch mit Zugseil dann entsprechende Übungen gemacht. Funktioniert alles, ja. Muss einfach nur kreativ sein.
Ja. Und genau, aber da haben wir zum Beispiel auch, entschuldige ich dich da noch, unterbreche, ja, aber klar. Wir haben auf deinen Schwimmcoach auch mal so alle auf dem Blog von meiner Homepage haben wir halt komplette Zugseilübungen, welche es gibt, ja, haben wir da alle einmal aufgeführt und beschrieben. Das sind so 10, 15 Stück. Und wenn man da so ein bisschen variiert, dann ist man, glaube ich, auch ganz gut damit aufgestellt. Weil das Problem ist ja, dass viele mit dem klassischen Zugseiltraining immer verbinden, okay, ich kipp meinen Oberkörper 90 Grad, ja, und dann ziehe ich. Dann habe ich meistens das Problem, dass irgendwann der Rücken halt zugeht und das ist scheiße. Und sind wir ehrlich, ja, da tut der Rücken weh und nicht die Beine oder Arme in dem Falle. Und deshalb macht es halt genau Sinn, da zu variieren. Und da haben wir mittlerweile so viele Möglichkeiten halt da noch aufgezeigt, dass das andere eigentlich überflüssig ist. Also ich habe noch nicht gehört, dass einer, wir machen jetzt mittlerweile fast eine Dreiviertelstunde lang Zugseiltraining am Stück, dass einer mir gesagt hat, okay, er hat so Rückenschmerzen, er kann da nicht mehr weitermachen, sondern das Feedback war eigentlich immer, ja, die Arme haben gebrannt und ich kann jetzt nicht mehr tippen.
Ja, es gibt ja schon fiese Übungen, ja, die du machen kannst. Ich meine, halt, ja, Brustmuskulatur halt zu trainieren, Trizeps allein kannst du ja auch schon isoliert trainieren darüber. Da gibt's echt einige Sachen. Und bei dreiviertel Stunde, wow, ich glaube, da wird mir jetzt auch die Arme abfallen danach.
Wahnsinn. Ja, ist ja mittlerweile so lange, irgendwie muss ich ja steigern. Die Leute rufen ja immer nach mehr. Und was machst du da, ne?
Aber was hatte ich gesagt, was hatte ich gesehen, genau, an Karneval? Da warst du sogar verkleidet, ne? Und hast verkleidet Zugseiltraining gemacht. Cool.
Ja, genau. Da haben wir, da hatten wir die Karnevals-Edition sozusagen. Da hatten wir auch noch ein Preisausschreiben für diejenigen, die die witzigste Verkleidung dann hatten. Genau, gab es da noch eine Schwimmanalyse obendrauf.
Wie viele Leute sind so dabei pro Session, so im Schnitt?
Ja, das variiert zwischen 50 und 100, sind live dabei. Also wir hatten einmal die 100 geknackt, da habe ich sogar einen Screenshot von gemacht. Ja, das musste ich dann nochmal festhalten. Mhm. Aber so grundsätzlich schätze ich, machen so um die 70 Leute sind jetzt immer mit dabei. Sind noch viele, die mir schreiben, die halt dann später mitmachen. Das heißt, ich schätze mal so, vielleicht sind so 150 bis 300 irgendwie in dem Bereich, also so Zugriffe auf das Video sind tief vierstellig, ja, mittlerweile, aber die meisten wahrscheinlich bei Instagram sehen nicht das Video und machen direkt mit dem Zugseil mit, aber es ist auf jeden Fall dreistellig, die mittlerweile mitmachen, genau. Thorsten Schröder hat sich jetzt auch angekündigt, der war jetzt irgendwie letzte Woche bei den Plattfüßen dazu Gast und bin mal gespannt, ob der auch mit dabei ist jetzt.
Ja, stark, sehr cool. Respekt dafür. Wie kamst du auf die Idee und wann war das? Wann war so die erste Session?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war letztes Jahr im März waren die Bäder das erste Mal zu. Ja. Ich hatte kein Zugseil, witzigerweise, beziehungsweise nur so ein altes von meinem Bruder. Und der war auch mal früher Schwimmer vor zig Jahren. Und das Ding auf jeden Fall ist mir dann so halb abgeschnippt. Und ja, ich habe auch viele Zugseile immer benutzt von bei den Schwimmseminaren. Also wenn wir Schwimmseminare haben, dann gibt es auch ein Landtraining-Teil, wo wir halt auch mobilisieren, Arme kreisen und halt auch diese Kräftigungsübung mit dem Zugseil machen. Das heißt, ich mache das seit 10 Jahren in meinen Seminaren, dass ich den Leuten das näher bringe mit dem Zugseiltraining. Und da war es so, dass ich einfach mal neue kaufen wollte, auch für die, ja, so 8 bis 10 Stück, weil die mittlerweile auch dann mal direkt die Leute mitgenommen haben. Und habe das erste Mal welche gekauft mit diesem Paddle. Und ich fand das so cool, dass das geklappt hat mit dem Paddle, dass ich gleich mal weiß, günstiger runtergesetzt war. Witzigerweise anscheinend Zugseile wollte bis letztes Jahr März keiner haben. Hatte ich mal einen Riesenschwung bestellt. Ja, und hatte gerade meine Homepage aufgesetzt und habe dann die auch über meinen Shop vertrieben. Ja, um den Leuten einfach da weiterzuhelfen. Witzigerweise habe ich kein einziges mehr gehabt für mein Seminar dann später, sondern musste mit den alten vorlieb nehmen, weil ich irgendwie 60, 70 Stück dann direkt verkauft habe an die Leute. Dann haben wir uns einfach gedacht, okay, wir machen jetzt mal mit dem Jan Königs, der unterstützt mich bei Schwimmcoach, auch ein guter Triathlet. Da haben wir uns dann auch überlegt, was können wir so den Leuten auch anbieten jetzt in der Pandemie, wo die Schwimmbäder geschlossen sind, und hatten dann einen Blog darüber geschrieben, über Zugseiltraining. Ich glaube, wie wahrscheinlich jeder Schwimmtrainer hat dann, hat man sich überlegt, okay, Zugseiltraining, das ist das, was du machen kannst, außer jetzt ins Freiwasser gehen. Und ja, im Herbst habe ich dann gesagt, komm, jetzt versuchen wir es einfach mal, so ein Angebot zu schaffen, kostenfrei für die Mitglieder, weil, ja, sag mal, für mich ist es wichtig, dass ich, sag mal, nicht einroste. Und ich denke mal, dass ich da eine Expertise mitbringe jetzt über die ganzen Jahre. Und da ich mich so viel damit beschäftigt hatte, wollte ich das einfach so ein bisschen näher bringen. Auch gerade, weil ich habe letztes Jahr mich sehr viel mit Neuroathletiktraining beschäftigt. Das heißt, da geht es darum, nicht nur zu gucken, was ich für ein Output mache, sondern vor allen Dingen, wie ich was erfasse, wie ich was wahrnehme. Beispielsweise das Wassergefühl. Und habe dann da auch ja einfach gesehen, dass es gerade bei Fußballern, die Top-Fußballer, also Bayern München, die Nationalmannschaft, die BVB, die haben alle schon so jemanden im Schwimmen. Im Triathlon gibt's das überhaupt nicht. Und man sieht bei ganz vielen Leuten halt extreme Probleme, gerade in der Schwimmtechnik. Da sind wir ehrlich, es kommt selten aufs Herz-Kreislauf-System an, sondern meistens ist die limitierende Variante ist halt immer die Technik. Und um die wirklich bei vielen zu verbessern, habe ich das dann ergriffen und habe das Zugseiltraining so mal in den Mittelpunkt gestellt und davor immer jeweils Arme kreisen. Diese Neuroathletikübungen machen wir jedes Mal einmal am Montag, machen wir Propriozeption. Das heißt, wir gucken, wie die Gelenkstellungen sind. Beispielsweise ganz einfache Übung ist, auf die Nase zu fassen, mit dem Finger den zu treffen. Da werden auch schon viele ein Problem haben. Und am Freitag machen wir dann Gleichgewichtstraining. Und ich glaube, dass es, sagen wir mal, da zu dem Zugseiltraining nochmal eine super Unterstützung sein kann. Und das hatte ich auch letztes Jahr, da hatte ich bei Pushing Limits schon darüber auch so einen Blog geschrieben. Und ich habe einfach gesehen, dass das noch in den Köpfen von vielen als so, ja, lass mich damit in Ruhe und was soll ich damit, abgestempelt wird. Und ich wollte es ehrlich gesagt auch nicht nur mir beweisen, sondern auch so ein bisschen der Community, dass ich sagen kann, ey, das ist wichtig, achtet da drauf und ihr werdet dadurch besser werden. Und das ist mein Experiment. Und ich freue mich darauf, wenn die Leute wieder aus dem Zugseiltraining kommen und ins Wasser springen und den Benefit merken davon. Und wir hatten schon einige, die uns geschrieben haben, die jetzt auf dem Trainingslager irgendwo Lanzarote sind, beziehungsweise wo der Papa halt irgendwie Schwimmbad war und sie dann schwimmen konnten. Ja, und das ist so ein bisschen mein innerer Antrieb, da weiterzumachen.
Cool. Das heißt, ich höre so raus, du brennst für das Thema Schwimmen.
Ja, absolut.
Sehr cool. Ja, Neuroathletik hatte ich auch noch nicht auf dem Radar. Das kommt jetzt so langsam auf dem Radar, durch dich jetzt gerade. Weil als du eben halt das so beschrieben hast, habe ich da auch mal drüber nachgedacht, ja, ist verdammt wichtig, ja. Dass man, weil ich meine, wie willst du denn deine Technik verbessern, wenn du es halt mir auch im Geiste halt mir nicht entsprechend neuronal halt mir verknüpft? Ich meine, letztendlich, ja. Und wie du vorhin schon gesagt hast, die Technikverbesserung geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein längerer Prozess. Und da kommst du, es ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, Neuroathletik. Und ja, ich bin bewusst halt, die Muskulatur anzusprechen, anzusteuern, um dann entsprechend halt Technikverbesserungen voranzutreiben.
Total. Also wir unterhalten uns alle immer, wenn wir in Miami gucken, über Lionel Sanders und Jan Frodeno. Und da geht es immer darum, ich sag mal in den ganzen Talks über FTP, ja, wie hoch ist deine Schwelle, deine Fatmax, ja, Laktatbildungsrate. Aber Jan Frodeno zum Beispiel ist nicht der Champion, nur weil er da die höchste FTP hat. Die hat er bestimmt nicht. Oder ich habe das auch schon gehört, er ist nicht extrem da, ja, sondern er hat auch eine extreme Ökonomie. Und eine Ökonomie heißt nicht nur, sein Herz-Kreislauf-System auf ein bestimmtes Tempo oder bestimmte Bewegung zu schulen, ja, sondern halt auch, wie die Bewegung motorisch statten geht, ja. Und das vergessen ganz viele. Und gerade Triathleten, viele kommen eher aus Sportarten, die Marathon laufen, ja, sie schwimmen, das sind sehr eintönige Sachen, da haben sie irgendwann dann eine Technik erworben, die funktioniert, mit denen sie mehr oder weniger erfolgreich waren, kommen dann in Triathlon, das heißt, gerade bei denen sind häufig technische Defizite vorhanden und da kann genau dieser Fokus, da muss man gar nicht sagen Neuroathletiktraining, sondern man sagt einfach Technik, lernt die Technik sauber und versucht euch da zu verbessern. Versucht einfach mal zu fühlen, wenn ihr jetzt lauft, was ein hohes Knie ist beispielsweise. Ja, viele kriegen das gar nicht hin. Was ist die Fußgelenksarbeit, sehe ich bei ganz vielen meiner Athleten. Also ich coache daneben halt auch noch viele Athleten im Triathlon. Und da sehe ich das Problem gar nicht bei unbedingt meiner Herz-Kreislauf-Sache, sondern die müssen Plyometrie bei mir machen. Das Gleiche ist im Schwimmen auch. Fühlt das Wasser? Versucht mal zu merken, wie das Wasser über die Hand gerinnt. Bei uns jetzt guten Schwimmern beispielsweise ist mir mal aufgefallen vor 2-3 Jahren. Da waren Blätter im Wasser und ich bin im Freibad geschwommen. Und wenn ich geschwommen bin und das Blatt witzigerweise berührt habe mit meinem Finger, dann ist das genau auf meinem Finger liegen geblieben, wenn ich geglitten bin. Ja, und das zeigt schon, was wir für ein Gefühl dafür haben, sowas auszubalancieren. Ja, man denkt so, das wäre dann so normal und Gott gegeben oder ja, aber es ist immer wieder, dass wir ein Feedback bekommen aus unserem Körper, aus unseren Fingern, Händen, Armen, Muskeln, Sehnen und dadurch unsere Technik dauernd wieder anpassen und optimieren. Und das haben Anfänger halt gar nicht, die haben gar nicht die Wahrnehmung. Ja, da muss man sich vorstellen, das sind wie die Antennen sind da noch abgeknipst und die müssen erstmal wachsen. Bevor ich jetzt als Schwimmtrainer sage, beweg den Arm so und so, dass du selber merkst, das kann nicht richtig sein, ja, da ist das Wasser, da ist der Wasserdruck. Und wenn ich jetzt zur Seite das Wasser schiebe, da werde ich nicht nach vorne schneller gehen, sondern ich bin dann eher wie eine Schlange im Wasser. Und das will ich den Leuten eigentlich so zeigen und beibringen. Und das ist so ein bisschen mein Ziel. Dafür brenne ich jetzt nicht nur im Schwimmen, sondern generell. Im Schwimmen, sage ich mal, habe ich durch meine Expertise ich war selber Hochleistungsschwimmer und mache das seit mittlerweile, 30 Jahren. Es hat sich jetzt dieses Jahr zum 30. Mal gejährt und schwimme seit 28 Jahren oder sagen wir mal die letzten, bis vor 2 Jahren bin ich jede Woche mindestens 10 Kilometer bis 60, 70 Kilometer die Woche geschwommen. Das heißt, da kamen ein paar Kilometer zusammen. Und denke mal, da liegt halt meine größte Expertise.
Wahnsinn. Du hattest vorhin so deine Bestzeit über 100 Freistil so ein bisschen angekündigt oder angedeutet. 100 Brust, was ist da so deine Bestzeit? Weil das eben auch
hast. Da war ich bei 1,7 war ich da. Okay. Genau, aber da war ich, glaube ich, 16, 17. Ja, bei mir war es auch immer zum Beispiel ein ganz großes Problem. Mein Brustbeinschlag war einfach eine Katastrophe. Also ich bin mit dem Bruder von Marco Koch geschwommen noch und der hat mich immer abgezogen. Auch der Marco damals, der kam aus einer unteren Jugend, mit dem war ich nie in der Gruppe, der war immer noch unter mir. Aber man hat immer gesehen, die konnten einen super Beinschlag. Und ich konnte es einfach nicht. Ich war im Brustarm, war ich einer der Besten. Und im Beinschlag einfach eine Kröte. Mittlerweile weiß ich einfach, dass meine Hüftmobilität einfach extrem schlecht ist. Und hätte mir da mein Trainer damals gesagt, dann, mir hat ja selbst derjenige gefehlt. Und ich hatte damals einen Bundesstützpunkttrainer, einer, der jetzt auch ein Nationaltrainer ist. Und da finde ich es immer so schade, dass halt den Leuten, entweder du kannst es und dann kann man dich auch verbessern noch, ja, oder du kannst es halt nicht und dann hast du halt Pech gehabt, aber dass man den Leuten halt auch in jungen Jahren oder beziehungsweise wenn sie wirklich so eine groben Probleme haben, da weiterhilft und mal so ein Gefühl dafür bekommt. Warum hast du eigentlich dieses Problem? Ja, was zum Beispiel jetzt auch nochmal, jetzt muss ich auch nochmal ausholen, ich war ja selber Hochleistungstriathlet. Ich habe das große Problem gehabt beim Laufen. Ich war kein schlechter Läufer, sondern ich konnte laufen 10 Kilometer, aber ich hatte keine Propriozeptionsfähigkeit. Ich hatte keinen Fußabdruck und habe das nie gelernt, bis ich meine Freundin kennengelernt habe vor 5 Jahren, die mich da geschult hat. Die ist Leichtathletin und die Leichtathleten machen das immer. Und vom Triathlon-Training, da hatte ich Bombenwerte, alles war super und man hätte denken müssen, da muss was kommen. Ging aber nicht, weil einfach, ja, das System, also mein Fahrgestell, wie man es so schön vielleicht exemplarischer sagen würde, einfach viel zu weich war. Ja, also ein Porsche-Motor in einem Cinquecento, der fährt auch nicht schnell, ja.
Stimmt, ja. Krass. Also hier Respekt für deine Schwimmzeiten von damals, als auch, ich meine, dass du so lange dabei geblieben bist. Und ich meine, Schwimmen ist ein geiler Sport, ja, ist super gesund. Gerade wenn man noch jung anfängt, wobei, wann war das? Genau, 2019 war ich im Camp von Hannes Hawaii. Da habe ich damals jemanden kennengelernt, wie heißt der noch? Mist, komm nicht mehr drauf. Der hat mir im Interview erzählt, dass der Hansi Schulz, genau. Der Hansi hat sich das Schwimmen selber beigebracht über YouTube-Videos und hat sich jedes Mal halt, wenn er ins Heimbad gegangen ist, hat er sich filmen lassen, ist dann nach Hause, hat den Film analysiert, abgeglichen mit YouTube-Tipps, dann wieder einen neuen Tipp halt sich quasi verinnerlicht, wieder ins Becken, wieder neu aufgenommen und also crazy shit. Cool. Der hat sogar nach Hawaii geschafft, also mit sehr, sehr viel Elan und sehr, sehr viel Fleiß. Wie ist es bei dir jetzt aktuell? Ich meine, die Leute können halt nicht ins Wasser gehen. Aber mal angenommen, jetzt Freibad-Saison startet wieder, können die Leute dir dann, Videos schicken, sodass du mal über ihre Technik schaust? Oder wie ist das?
Ja, genau. Wir machen so eine Online-Schwimmanalysen. Das heißt, man kann mir das Ganze schicken. Ich werte das aus, habe da extra so ein Auswertungstool, wo man das mit einem Video live sieht. Also derjenige bekommt dann eine Auswertung, wo ich ihm in ein paar Minuten, während er sein Video sieht, genau zeige, wo die Probleme sind und ihm danach auch die Technikübungen mit an die Hand gibt, die er jetzt demnächst machen sollte. Das Ganze machen wir auch in den Schwimmseminaren beispielsweise, dass wir da die Aufnahmen machen und dann gleichzeitig danach direkt analysieren und dann für jeden Einzelnen auch die richtigen Technikübungen dann an die Hand geben, weil nicht jede Technikübung hilft jedem weiter. Das ist so das Ziel in Zukunft, dass wir das verstärkt machen. Letztes Jahr ging es ein bisschen. Im nächsten Jahr, ich habe bisher nur Analysen von Profis bekommen, beziehungsweise Videos, die ich dann analysieren durfte. Und hoffe, dass natürlich der breiten Masse an Triathleten dann irgendwann mal anbieten zu können, dass sie besser werden. Aber auch da nochmal ganz kurz mit den YouTube-Videos, das ist auch mit den Tipps, ist alles immer super wertvoll. Nichtsdestotrotz sollten wir immer auch wissen, dass wir zwei Arten von Gedächtnis haben. Wir haben einmal so ein faktisches Gedächtnis, wo wir uns merken können, Arm gestreckt, Arm gebeugt, jeden dritten Armzug atmen. Und dann haben wir auf der anderen Seite ein Gefühl für Bewegungen, dass man zum Beispiel hat, wenn man Rad fährt, ja. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken, wie wir Rad fahren. Vielleicht können wir es teilweise gar nicht beschreiben. Wie machen wir das eigentlich? Aber wir können es. Und diese zwei unterschiedlich, also einmal semantische Gedächtnis und das andere ist das ich komme jetzt nicht ganz genau drauf, auf jeden Fall. Diese zwei Gedächtnisarten, die werden nicht gleich abgespeichert. Das heißt, ich kann das eine wissen, theoretisch und praktisch kann ich es nicht und genau umgedreht. Demnach ist es immer wichtig, dass wir ein gewisses, dass wir es halt einfach selber erfahren am Körper. Ja. Im besten Falle, was du jetzt auch gerade erzählt hast, wenn er sich das mit direkt an den Beckenrand genommen hat, perfekt, genau so soll es machen. Aber es bringt nichts, sich 10.000 YouTube-Videos anzugucken und zu sagen, okay, ich springe jetzt ins Wasser und setze das Ganze um. Das funktioniert leider nicht.
Nee, er hat es immer so Schritt für Schritt gemacht. Und das ging jetzt auch nicht von heute auf morgen, sondern es über Monate, also Jahre sogar. Und aber es soll einfach nur verdeutlichen, was alles möglich ist, selbst über YouTube-Videos, ja, überhaupt durch Videoanalyse.
Ja. Und, ja. Aber da muss ich auch nochmal kurz reingrätschen, dann macht es manchmal mehr Sinn, anstatt sich so viele Stunden mit sowas zu beschäftigen, sich einen Trainer zu holen. Ja. Genau. Und es einmal mit einem Trainer zu besprechen, wenn derjenige auch dann Ahnung hat, der Trainer, da würde ich zum Beispiel auch nicht unbedingt auf einen Schwimmtrainer zurückgreifen, weil der sieht andere Leute. Das ist wie jemand, der ein normales Straßenauto reparieren soll. Da würde ich auch keinen Formel-1-Mechaniker nehmen, ja, sondern einen, der halt mit so einer alten Möhre zurechtkommt. Und ja, ich kann nur jedem sagen, einfach mal einen Trainer drüber schauen lassen und nicht zu viel sowas gucken.
Mhm. Ja. Okay. Stefan, gucken für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts jetzt da draußen, die jetzt, weil ich könnte meinen, wir könnten jetzt hier über Zugseiltipps und Technik und sowas erzählen, aber ich denke mal, es ist besser, wenn man sich das direkt anschaut. Wo können Hörerinnen und Hörer mehr zum Beispiel über Schwimmtechnik aus deiner Feder halt mehr erfahren?
Genau, zum einen könnt ihr bei deinschwimmcoach.de, also mit dein davor, schwimmcoach.de gucken, aber am einfach Schwimmtraining in Köln kann man googeln und dann kommt man relativ schnell zu mir. Oder man geht halt bei Instagram auf diesen Schwimmcoach-Kanal. Wir sind auch dabei, Schwimmcoach bei YouTube einen Kanal zu machen. Also das wird es auch dann dieses Frühjahr, diesen Sommer, einige Tipps dann da geben für diejenigen, die kein Instagram haben. Und dann poste bzw. blogge ich regelmäßig bei Pushing Limits. Einfach da vorbeischauen und sich inspirieren lassen.
Cool. Verlinken wir alles in den Shownotizen der heutigen Folge, so dass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, schau dir mal den Johann Ackermann live auf Instagram an. Was hast du gesagt? Montags, freitags ist es immer, ne?
Genau, Montag und freitags um 18.30 Uhr. Okay. Wenn ich gerade wie so ein Rennen in Miami dazwischen komme, da haben wir nämlich eine Live-Kommentation des Schwimmparts gemacht, also da haben uns angeguckt, wer schwimmt vorne, wer schwimmt wie sollte man im Schwimmen sich da verhalten. Da haben wir es auf 18 Uhr gezogen, aber generell heute, genau, oder auch wann auch immer die Podcast-Folge jetzt ist, aber auf jeden Fall, heute ist ja Freitag bei mir und da geht es dann wieder nachher um 18.30 Uhr ans Band.
Stark, ja, schaue ich mir an, bin ich diesmal live mit dabei.
Cool, ja, freue ich mich.
Okay, vielen Dank für die Zeit, die du dort genommen hast und dass wir einfach mal so über Thema Schwimmen gesprochen haben. Und
Marco, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Klaro. Hey, dann, wie gesagt, alle Links packe ich in die Shownotes und wünsche dir jetzt noch ein tolles Wochenende, weiterhin tolle Live-Sessions. Hoffen wir einfach mal, Dankeschön. Dass Bäder irgendwann mal geöffnet werden können, zumindest Freibäder, dass man dann wieder normal ins Becken springen kann oder auch offenes Gewässer machen kann. Also dann, hau rein. Ciao, ciao.
Tschö.
Der ehemalige deutsche Triathlon-Profi und heutige Schwimmcoach Johann Ackermann war mein heutiger Gast im Rahmen dieser Schwimmtipps-Folge. Hast du für dich was mitnehmen können aus dieser Folge? Wenn ja, dann freue ich mich mega über dein Feedback in Social Media oder auch gerne per E-Mail unter info@triathlon-podcast.de. Und wenn du mehr über Johann erfahren magst, dann folge ihm auf jeden Fall auf Socials wie Instagram, auf Facebook und besuche auch seine Website schwimmcoach.de. Alle Links sowohl zu den Socials von Johann, zu seiner Website, als auch zu den bisherigen Folgen mit Johann hier im Rahmen von Triathlon Podcast findest du wie gewohnt in den Shownotizen dieser Podcast-Folge. Wenn dir das Interview mit Johann gefallen hat, dann freue ich mich mega, wenn du Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast gibst oder den Podcast in Plattformen wie Spotify, Google Podcast und Co. folgst, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und ebenfalls freue ich mich auch, wenn du den Triathlon Podcast in Steady unterstützt. Steady ist eine Plattform, wo du den Podcast unterstützen kannst in Form einer kleinen Spende, die ich auch in Zukunft koppeln werde, sowohl für bisherige Steady-Unterstützer als auch zukünftige, als auch vergangene. In Form einer Badekappe, Tasse, whatever. Kannst mir gerne mal schreiben, was du gerne hättest und dann packe ich das demnächst halt im Merchandise-Katalog rein. Hier von Triathlon Podcast und mache dann entsprechend diese Merchandise-Artikel auch als Prämien in Steady verfügbar. Genau. Zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel, viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Dein Marco.